Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe vom 10. Dezember von Zip FM. Zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Die Themen heute: Kürzungen im Förderprogramm Soziale Stadt. Das betrifft wieder, wen wundert's, die Problemfälle, also die sowieso nichts haben. Gesund und fair. Baobab. Die Wunderfrucht aus Afrika, besser als Orangen, Fleisch und alles, was sonst noch essbar ist. DVU, Vereinigungsparteitag in Kirchheim in Thüringen. Nicht alle in dem beschaulichen Ort haben Lust auf die DVU. Strahlentanz am Zwischenlager. Die Proteste gegen die Castortransporte nehmen kein Ende. Diesmal demonstrieren AtomkraftgegnerInnen in Leipzig. Es ist Winter in Deutschland und das merken wir nicht nur, wenn wir draußen unterwegs sind und versuchen, mit wackeligen Beinen irgendwo hinzugelangen. Auch im sozialen Bereich verursachen die Sparpläne der Bundesregierung große Unsicherheiten und Wackelzustände. Insbesondere Menschen in benachteiligten Stadtteilen müssen sich auf eine kalte und ungemütliche Zeit einrichten. Ende November hat die Bundesregierung Teile ihres umstrittenen Sparpaketes beschlossen. Die Sparpläne bedrohen auch die Förderung des Städtebaus, insbesondere das Förderprogramm Soziale Stadt. Die Programme sollen nächstes Jahr um ca. 70% gekürzt werden. Radio Korax sprach mit Vera Moosmeier, Sprecherin des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Warum gibt es das Förderprogramm eigentlich Soziale Stadt?
Also dann hole ich kurz ein bisschen aus. Die Soziale Stadt ist eins von 6 Programmen der sogenannten Städtebauförderung des Bundes. Das sind Programme, die recht früh schon aufgelegt worden sind in den 70er Jahren. Da helfen Bund und Ländern gemeinsam den Kommunen dabei, größere Probleme der städtebaulichen Art zu bewältigen. Das heißt, normalerweise gilt in Deutschland ja das Planungsrecht der Kommunen, die machen ihre Stadtentwicklung selber. Aber manchmal gibt es gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, wo die Städte etwas überfordert sind, das alles allein zu schaffen. Sagen wir mal die große Wohnungsnot in den 70er Jahren oder auch nach der Wende der große Leerstand im Osten. Da tun sie dann Bund und Länder zusammen und entwickeln Programme, um den Kommunen zu helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört auch das Programm Soziale Stadt. Das gibt es seit 1999 und zielt darauf, die Unterschiede in den Quartieren in der Stadt nicht zu groß werden zu lassen. Wir haben in Deutschland ja den Ansatz, dass es möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse überall geben soll. Das heißt, wir wollen es nicht dazu kommen lassen, wie zum Beispiel in Amerika oder lateinamerikanischen Städten, dass es Viertel gibt, wo nur noch arme Leute wohnen, wo es Viertel gibt, wo die Reichen sich einschließen, sondern dass man Städte hat, die durchlässig und zugänglich und bewohnbar für alle Menschen sind. Und deswegen will man früh eingreifen, wenn sich irgendwo im Quartier herausstellt, da gibt es Massierung von Arbeitslosigkeit oder eine bestimmte Bündelung von Problemen, dass man dagegen steuern kann, dass man den Kommunen dabei hilft, zum Beispiel Plätze aufzuwerten oder Schulen einzurichten oder was gegen Arbeitslosigkeit zu tun. Und dazu ist eben dieses Programm Soziale Stadt eingerichtet worden.
Wer kann dann da Fördergelder beantragen? Die Stadt oder freie Träger?
Sowohl als auch. Das funktioniert so, dass die Länder zusammen mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung schließen jedes Jahr. Das ist ein bisschen ein sperriges Wort, bedeutet aber, dass man eigentlich einen gemeinsamen Vertrag hat, wie man diese Gelder und wofür ausgeben will. Das heißt, die Länder können mitreden. Dann wird festgelegt, welche Dinge gefördert werden und wer. Das wird also jedes Jahr neu vereinbart. Und bei der sozialen Stadt kommen auch soziale Träger und Freiträger, wie zum Beispiel auch Kirchen oder sowas, zum Zuge, müssen sich aber in der Regel einbetten in ein gesamtstädtisches Konzept. Das heißt, es ist nicht möglich, irgendwas einzeln zu fördern, was dann vielleicht sich gegenseitig Konkurrenz machen würde, sondern die Kommune muss zunächst ein integriertes Entwicklungskonzept entwickeln und sagen, was sie machen will und dann gemeinsam mit diesen Projektträgern Anträge stellen. Die werden dann an die Länder gestellt und die Länder verteilen die Gelder, die dann vorher der Bund den Ländern gegeben hat. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Erklärung. Das ist immer Drittelfinanzierung. Mhm. Also der Bund gibt 30 Cent, das Land gibt 30 Cent und die Kommunen geben 30 Cent zu jedem Euro, das in diese Förderungsprogramme läuft.
Nun soll das Förderprogramm ja gekürzt werden halt. Wie hoch sind denn die Kürzungen eigentlich?
Diese Programme, muss man dazu sagen, entwickeln sich jedes Jahr, je nach Haushaltslage und Bedarf unterschiedlich. Dieses Jahr haben wir für Soziale Stadt 95 Millionen Euro. Nächstes Jahr ist es drastisch runtergegangen auf nur noch 28,5 Millionen Euro. Das ist eine Entscheidung des Parlaments gewesen. Wir hatten ursprünglich mehr dafür veranschlagt auch, aber es gibt auch die Schuldenbremse, die vereinbart worden ist im Juni. Da wurde vereinbart, dass man die Ausgaben beim Bund drastisch reduziert, um insgesamt 4 Milliarden Euro. Da ist natürlich, da sind alle Programme drunter gefallen, die sind alle mitgekürzt worden, so auch die Städtebauförderung. Und entsprechend weniger Geld hat man jetzt für die soziale Stadt ab nächstes Jahr. Und da werden wir gucken, wie wir mit den anderen Programmen der Städtebauförderung oder auch mit anderen Programmen, die teilweise von der EU kofinanziert werden, ausgleichen können. Da sind wir jetzt im Gespräch mit den Ländern, um zu schauen, wie man da die Arbeit trotzdem leisten kann, die ja vor Ort weiterhin notwendig ist.
Mhm. Genau. Es wird ja auch kritisiert, dass vor allem diese integrativen Maßnahmen gekürzt wurden. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Mhm. Die Städtebauförderprogramme waren ursprünglich rein investive Mittel. Das heißt, man hat in Bauinvestitionen investiert, die dann natürlich auch wieder Arbeitsplatzeffekte und sowas haben. Die werden ja von Menschen gemacht und auch von Menschen genutzt. Das Parlament hat sich darauf geeinigt, dass man sich darauf auch wieder zurückführt. Also alles, was nicht investiv war, also diese reinen Arbeitsplatz- und sozialen Aspekte sind stärker gekürzt worden als die Investitionen in bauliche Maßnahmen. Das ist ein Wille der gewählten Vertreter des Volkes oder des Parlaments, den man respektieren und es auch umsetzen muss.
Baobab, der Affenbrotbaum aus Afrika. Aus seinen Früchten, aber nicht nur daraus, können gesunde und schmackhafte Produkte gewonnen werden. Lange waren andere westliche Lebensmittel attraktiver, so dass der Baobab kaum noch genutzt wurde. Andreas Triebel hat dieses alte Kulturgut Afrikas wiederentdeckt und beschlossen, damit Projekte des fairen Handels zu initiieren. Zu kaufen gibt es im Augenblick das Pulver, Marmeladen und Säfte. Lora München hat Andreas Triebel, den engagierten Unternehmer, zunächst nach dem Wert und der Qualität von Baobab gefragt.
Ein Lebensbaum, großer, mächtiger Baum, der tausende von Jahren alt werden kann, ganz, ganz viel Wasser speichert und sinnbildlich für langsames, aber beständiges Wachstum bei unseren Projekten steht. Also man kann zum Beispiel aus den Fasern, das ist eigentlich kein Gehölz im herkömmlichen Sinne, auch wenn es ein Riesenbaum ist, es ist eine Sukkulente, botanisch gesehen, eine Kakteen eigentlich. Und das sind ganz viele Fasern, da kann man Rucksäcke draus machen, aus diesen Fasern, man kann Seile machen und so weiter. Dann die Blätter kann man auch essen als Spinat und die Frucht ist besonders wertvoll. Da sind Kerne drin, die ein ganz hochwertiges Körperpflegeöl oder Lebensmittelöl. Und um die Kerne herum ist die Pulpe, das Fruchtmark, das ganz trocken auch ist. Und das ist halt auch ein ganz tolles Nahrungsergänzungsmittel. Früher wurde das kulturell als Lebensmittel natürlich alles verwendet. Mittlerweile haben es halt andere Produkte verdrängt, die hier aus dem Westen, aus der sozusagen zivilisierten Welt gekommen sind. Es kommt aber mehr und mehr, denn seit ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren sind Produkte des Baobab-Baums in der EU zugelassen.
Sie haben quasi ein Kulturgut Afrikas wiederentdeckt, das relativ brach lag. Eigentlich eine schöne Ausgangssituation, mit den bedürftigen Augen des Westens eine Ressource zu entdecken und nicht unbedingt ausbeuten zu müssen, sondern fair damit umzugehen. Dazu haben Sie diese Baobab Social Business GmbH gegründet. Welche Projekte gibt es unter dieser Handelsgesellschaft?
Baobab Social Business, es ist ja schon auch eine Handelsgesellschaft, aber eine gemeinnützige GmbH, deren Zweck es ist, potenzielle Fairtrade-Partner auf dem Weg zur Erlangung von Fairtrade-Zertifikaten und Vernetzungsarbeit, Marketing und so weiter zu unterstützen und Aufklärungsarbeit über den fairen Handel, über Wertschätzung hierzulande zu leisten, hier in Deutschland. die Produkte, die wir herstellen, sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. Das heißt, wo wir uns gegründet haben, haben wir uns überlegt, wie können wir denn unsere Kosten finanzieren. Natürlich durch Spenden, weil wir gemeinnützig sind. Noch schöner ist es aber natürlich, ein Produkt auf den Markt zu bringen oder Produkte und deswegen Mittel zum Zweck.
Wie viele Menschen sind denn in diese Projekte involviert bzw. können in Afrika anfangen, davon zu leben?
Wir unterstützen jetzt ganz besonders die Bauern in Malawi. Malawi ist das einzige Land, wo wir das Pulver Fairtrade zertifiziert bekommen. Und die unterstützen wir jetzt schon auf ihrem Weg zu diesen FLO, Fairtrade-Zertifikaten. Und es sind, glaube ich, 60 bis 70 Bauern, die in dem Erntevorgang und in der Weiterverarbeitung momentan involviert sind.
Dann gehen wir doch nochmal auf die Produkte an sich ein. Sie haben gesagt, die sind sehr gesund.
In der Frucht selber sind die Kerne und um die Kerne herum das Fruchtmark. Und das Fruchtmark hat eben ganz besondere gesundheitliche Eigenschaften. 6 bis 8 Mal mehr Vitamin C als im Vergleich einer Orange. Dann mehr Kalzium als in der Milch, mehr Eisen als im roten Fleisch. Dann ist es auch noch probiotisch und hat ganz, ganz viele Antioxidantien und ein super Ballaststoffverhältnis von 30-30. Das sind so die Highlights eigentlich des Fruchtmarks. Genau, also ganz, ganz lecker und ein neuer Geschmack vor allen Dingen.
Kommen wir nochmal auf die GmbH zu sprechen, eine gemeinnützige GmbH. Wie ist das? Muss die sich finanzieren? Kommt man da nicht unweigerlich an die Stelle, wo es um Entscheidungen geht, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn, also Gewinn ja wahrscheinlich nicht so ein Unternehmen machen soll? Irgendwie will jeder erfolgreich sein. Wie bemessen Sie denn Ihren Erfolg?
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Also wir haben uns das auch sehr gut überlegt. Ich wollte eine gemeinnützige GmbH gründen, da man da natürlich vom Finanzamt sehr gehalten dran ist, dass die Überschüsse auch zweckgebunden verwendet werden und ich mir jetzt keine Yacht kaufen kann. Und auch später mal, wenn unsere Produkte ganz toll laufen würden, sind wir da also sehr stark reglementiert. Bei der gemeinnützigen GmbH, es ist nicht ganz so einfach. Also jetzt am Anfang, in der Anfangsphase kann man natürlich schon auch mehr in den wirtschaftlichen Zweig investieren an Zeit und an Geld. Nach, sagen wir mal, 2 Jahren muss es auf jeden Fall aber so mal ins richtige Verhältnis kommen. Und da ist entscheidend, was man an Zeiteinsatz leistet. Also nicht, woher das Geld kommt. Also wir können theoretisch, so wurde es mir vom Finanzamt auf jeden Fall gesagt, 99% unserer Einnahmen durch den wirtschaftlichen Geschäftsbereich machen, aber es müssen mindestens 50% des Zeiteinsatzes in die Zweckerfüllung gehen. Also wieder in die Punkte, Förderung und Unterstützung von potenziellen Fairtrade-Partnern, die stark zu machen und Aufklärungsarbeit hier in Deutschland, zum Beispiel an Schulen und so weiter, um die Konsumenten stark zu machen, das Richtige zu kaufen.
Wie kamen Sie denn persönlich auf die Idee, aus Baobab und mit Baobab was zu machen?
Ja, das ist eine Entwicklung, die sich aus dem Verein, den ich vor 10 Jahren gegründet habe, heraus kristallisiert hat. Das ist die Baobab Family. Wir leisten mit dem Verein so die klassische Charity, also Spenden hier sammeln. Unten ein Waisenhaus, in Kenia haben wir ein Waisenhaus und helfen HIV-Positiven wieder auf die Beine zu kommen, kann man sagen. Und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mein Leben so zu verändern, dass ich von einem gemeinnützigen, von guten Zweck auch leben kann, mich voll darauf konzentrieren kann, da ich gemerkt habe, über fast 10 Jahre ehrenamtliche Entwicklungszusammenarbeit, ich habe es nicht mehr leisten können, habe das dann auch körperlich gemerkt und wollte mich da auch wirklich voll darauf konzentrieren, weil ich da den größten Sinn für mich im Leben sehe. Da hat sich dann das eben entwickelt langsam. Bin halt immer mehr zum Thema fairer Handel gekommen. Und bin ich dann auf den Baobab gestoßen, auf einen Artikel, dass das Baobab Fruchtpulver EU zugelassen eben worden ist. Und ich kenne den Baobab schon seit 1994 und der hat mich schon seit damals unglaublich fasziniert. Ich bin Landschaftsgärtner und Baumfreund, kann man sagen. Da hat es Klick gemacht bei mir und dann sind gleich die Ideen gekommen, was man da alles draus machen kann.
Bis zum 15. Dezember muss sich die DVU in einem Parteitag zum Zusammenschluss mit der NPD bekennen, sonst kommt die braune Hochzeit nicht zustande. Deswegen wird am 12. Dezember der Bundesparteitag der DVU im thüringischen Kirchheim stattfinden. Radio Frei sprach mit Jana Hennig vom Bündnis Kirchheimer gegen Rechts und Rüdiger Bender vom Bürgertisch Demokratie Erfurt.
700 Einwohnerinnen und Einwohner, eine alte Kirche und eine Volkssternwarte. Das ist das Dorf Kirchheim unweit von Erfurt. Doch am 12. Dezember werden einige ungebetene Gäste ihren Weg in den beschaulichen kleinen Ort finden. Ich spreche jetzt mit Diana Hennig vom Bündnis Kirchheimer gegen Rechts und Rüdiger Bender. Guten Morgen, Frau Hennig. Guten Morgen, Herr Bender.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Frau Hennig, was passiert denn am 12. Dezember in Kirchheim?
Also, es ist angesetzt ein DVU-Bundesparteitag, der in Kirchheim in der Lokalität des romantischen Fachwerkhofs stattfinden soll. Und dort wird die DVU sich zusammenfinden, um den Zusammenschluss, also die Fusion mit der NPD zu beschließen.
Herr Bender, was hat es mit diesem Zusammenschluss der NPD-DVU auf sich?
Also das ist ein Schritt, um die rechtsextreme Szene dann zu vereinigen. Und da treffen sich die, die viele Mitglieder haben, aber größere Finanzprobleme, und die, die eine geringere Finanzkrise haben, aber weniger Mitglieder. Es hat auch den Aspekt, dass DVU jetzt letztendlich jede Maske fallen lässt und nicht mehr auf den Namen setzen kann, der so ein bisschen kaschieren sollte, dass man ganz klar in dem Nazi-Spektrum der Parteienlandschaft angesiedelt ist.
Frau Hennig, Sie sind Kirchheimerin. Warum kommen Neonazis, warum kommen parteinahe Neonazi-Strukturen immer wieder nach Kirchheim? Was hat es damit auf sich?
Wir haben, wie gesagt, diesen romantischen Fachwerkhof, und da gab es wohl irgendwelche wirtschaftlichen Probleme, das kann ich nicht genau nachvollziehen, was da gelaufen ist. Auf jeden Fall hat dieser Fachwerkhof, diese Gaststätte Probleme, und hat sich dann diesem Klientel der Rechtsextremen zugewandt, wurde dort auch mit offenen Armen empfangen und stattet halt seitdem Konzerte, irgendwelche Treffen von der NPD, Landesparteitag hatten wir schon. Auch eine Kranzniederlegung ist in unserem Ort von den Nazis durchgeführt worden. Und das läuft halt jetzt schon seit fast 2 Jahren. Immer mal wieder kommen die, und diesmal ist eben ein DVU-Bundesparteitag.
Wie fühlt man sich da als Einwohnerin in so einem kleinen Ort?
Wir sind dort zugezogen. Also ich persönlich bin dort irgendwann zugezogen. Da war Kirchheim noch. Wenn man mich fragte, woher kommst du? Ich sage, aus Kirchheim. Wurde immer sofort gefragt, Kirchheimer Dreieck an der Autobahn? Nein. Inzwischen werde ich gefragt, ob das das Nest ist, in dem die Nazis ständig sind. Ja, das ist das Dorf. Und ich fühle mich, also es entspricht, dass dort, es wird von außen eingetragen, dieses rechte Gedankengut. Und es entspricht absolut nicht der Massen, des breiten Spektrums unseres Ortes. Und ich fühle mich damit ganz schlecht. Und es gibt eben Gott sei Dank auch ganz viele andere Kirchheimer, die das so sehen wie ich. Und deswegen gehen wir auf die Straße und sagen, nein, wir wollen diese Nazis nicht in unserem Ort.
Sie gehen auf die Straße, Sie sagen es schon. Wer geht denn da auf die Straße? Was wird da am 12. Dezember ab 10 Uhr in Kirchheim sein?
Also wir haben eine Kundgebung geplant. Dort bekommen wir auch Unterstützung über verschiedene andere Bündnisse. Das Arnstädter Bündnis gegen Rechts wird dort sein. Wir haben Kontakte zur Politik und zur Kirche. Unser Veranstalter ist die Kirchgemeinde Eckstedt-Bischleben mit der Kirchgemeinde Kirchheim. Und wir werden eine Kundgebung machen. Wir werden aufgrund dessen, weil es ja auch der dritte Advent ist, ein bisschen weihnachtlich versuchen, eine Besinnlichkeit auch da reinzubekommen. Und es wird Reden geben und Musik und Glühwein, allerdings antialkoholischen.
Herr Bender, warum sollten wir als Erfurterinnen und Erfurter uns auf den beschwerlichen Weg ins so weit entfernte Kirchheim machen?
Ja, also erstens, so weit entfernt ist es gar nicht. Und zweitens, wir haben es ja schon gehört, ein kleiner Ort, der immer wieder heimgesucht wird von dieser Szene. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch mal meine Hochachtung vor den Bürgerinnen und Bürgern in Kirchheim ausdrücken. Wenn man am 1. Mai, nachdem das hier in Erfurt vorbei war, nach Kirchheim gefahren ist und gesehen hat, wie viele der doch sehr wenigen Einwohner sich dort positioniert haben und verhindert haben, dass die braunen Truppen ihr Freibier abholen konnten nach dem missglückten Marsch durch Erfurt, dann kann man nur sagen, wunderbar. Aber diese Dimension, jetzt so ein Bundesparteitag mit den entsprechenden Absicherungen durch freie Kameradschaften und so, die es dann sicher auch geben wird, da braucht es einfach Solidarität von uns allen. Deswegen hinfahren und den Kirchheimern zeigen, ihr seid nicht allein, wenn ihr jetzt wegen dieser Immobilie immer wieder von solchen Leuten heimgesucht werdet.
Nun ist aber Sonntag und Frau Hennig hat es angesprochen, Sonntag, der dritte Advent auch noch um 10 Uhr morgens, da haben viele Menschen wahrscheinlich doch eigentlich lieber etwas anderes vor, oder?
Ja, also ich zum Beispiel. Ich denke zurück an einen wunderbaren Adventssonntag in der Andreaskirche letzten Sonntag, bin zusätzlich gestärkt durch den Chanukka-Ball am Samstag, aber gerade als hier sehr engagierter Christ halte ich es für meine Pflicht, am nächsten Sonntag ein klares Zeugnis abzulegen in Kirchheim. Denn macht hoch die Tür, die Tor macht weit, das heißt eben genau auch Stellung beziehen gegen eine Ideologie der Ungleichheit, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und dieses ganze Gebräu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, für das diese beiden Parteien, die da ihre braune Hochzeit feiern wollen, stehen. Also das geht eben nur beides zusammen. Nächstenliebe verlangt Klarheit, das war ein Motto unserer Landeskirche und das heißt eben klar Zeugnis ablegen für all die, die ausgrenzen wollen und die prinzipiell das Recht beanspruchen, entscheiden zu dürfen, wer gehört dazu und wer nicht.
Frau Hennig, wo bekomme ich denn weitere Informationen, wie es am Sonntag weitergeht, wann geht es los und wo muss ich mich denn einfinden?
Also wir werden uns an der Bushaltestelle im Dorfinneren treffen. Es ist genau gegenüber von dieser benannten Lokalität. Wir haben im Internet ist es, werden Aufrufe stattfinden. Also NPD-Blog ist Info, ist immer gut besucht in der Hinsicht. Ja, es werden Pressemitteilungen noch rausgehen. Die sind im Moment noch in der Vorbereitung und über die Zeitung. Ich hoffe einfach mal, dass noch ein paar Medien sich daran beteiligen.
Dann wünsche ich Ihnen beiden und allen Menschen, die sich aufmachen, um diese braune Hochzeit, diesen Begriff finde ich sehr interessant, diese braune Hochzeit zu verhindern bzw. dagegen zu protestieren, denn verhindern kann man sie wahrscheinlich kaum noch, die zumindest dagegen protestieren, wünsche ich viel Erfolg und ich hoffe, Sie haben dann trotzdem einen besinnlichen dritten Advent.
Den werden wir haben.
Herzlichen Dank. Wir sehen uns in Kirchheim.
Gestern Abend, am Donnerstag, gab es eine Anti-Atomkraft-Aktion in der Leipziger Innenstadt. Coloradio Dresden sprach mit Jürgen Kasek vom Bündnis gegen Atomkraft Leipzig, warum sie den Strahlentanz in der Leipziger Innenstadt aufgeführt haben.
Wir haben jetzt hier ein aufgezeichnetes Telefoninterview von heute Abend 17:30. Am Telefon ist Jürgen Kasek aus Leipzig. Hallo.
Hallo.
Du bist im Bündnis gegen Atomkraft Leipzig und ihr macht jetzt heute Abend eine Aktion am Richard-Wagner-Platz. Man hört ja die ganzen Trommeln im Hintergrund. Warum gerade jetzt dort an dem Richard-Wagner-Platz?
Also das Ganze ist im Zusammenhang zu sehen. Wir haben bereits am Montag jetzt in der Woche direkt hier am Richard-Wagner-Platz ein Zwischenlager aufgebaut. Das heißt, hier gibt es ein Karree, das mit Bauzäunen abgesperrt. In dem Karree drin stehen 15 Atommüllfässer, die auch so markiert sind. Und im Rahmen dieser Aktionswoche, die wir machen, haben wir heute Abend zu der Aktion Strahlentanz am Zwischenlager aufgerufen. Das machen wir heute vor allen Dingen, weil eigentlich jetzt nächste Woche die beiden letzten Castor-Transporte dieses Jahr rollen sollten. Das heißt, der eine von Ahaus ins russische Majak mit dem sächsischen Atommüll und der Transport von Kadarash nach Lubmin. Der sächsische Transport ist ja jetzt abgesagt. Aber ganz entscheidend ist es, dass nächste Woche der Transport von Kadarash nach Lubmin weiterhin stattfinden soll. Und da ist es auch so, dass der durch Sachsen-Anhalt rollt und wahrscheinlich sogar durch Halle. Und das heißt, wir bewerben das auch gerade, verteilen Flyer, weil wir dann nächste Woche nach Halle fahren werden, um dort entsprechend zu demonstrieren.
Also die Aktion heute Abend ist direkt in der Leipziger Innenstadt, wer das jetzt nicht weiß, in Dresden. In der Pressemitteilung habt ihr geschrieben, der Müll könnte zwischengelagert werden im noch nicht fertigen Citytunnel Leipzig. Das ist eher ein Witz, oder?
Naja, wir haben, das ist ganz kurios, weil als wir die Pressemitteilung zusammengefasst haben, ist tatsächlich, haben wir das Internet mal durchsucht und da ist auf einigen Seiten tatsächlich so der Vorschlag aufgetaucht und es wurde auch diskutiert, ob der Zwischen-Citytunnel, der noch nicht fertig ist, dafür genutzt werden könnte, um dem Atommüll dort wenigstens kurzfristig zwischenzulagern. Also wir wissen einfach nicht, also wir halten es auch für einen Witz, aber wir wissen es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Momentan muss man einfach sagen, dass wir der sächsischen Landesregierung eine ganze Menge zutrauen.
Das ging dann hier konkret um den Rossendorfer Atommüll aus Sachsen.
Genau, es geht um den Rossendorfer Atommüll, weil man dazu sagen muss, dass die sächsische Landesregierung auch überhaupt kein Problem damit gehabt hat, diese 951 Brennstäbe ehemals aus Rossendorf, die jetzt in Aarhaus lagern, in die am stärksten verstrahlteste Region der Welt, nämlich ins russische Majak, wo es 1957 schon mal zum schweren Zwischenfall gekommen ist, zu verbringen und gesagt hat, das ist überhaupt kein Problem, Hauptsache weg mit dem Müll, es ist ja auch kostengünstig.
Du sagtest, hier ist gerade eine Aktionswoche. Was wird alles so gemacht, außer die Aktion heute?
Wie gesagt, wir hatten am Montag haben wir das Zwischenlager aufgebaut. Heute ist dieser Strahlentanz am Zwischenlager. Samstag wird es nochmal eine Tanzaktion geben. Nächste Woche Montag werden wir, da soll es noch eine Überraschung geben, da werden wir eines der Atommüllfässer an einen Bundestagsabgeordneten verschenken und dort in Nikolaus-Kostüm auftauchen.
Das klingt ja erstmal ziemlich lustig. Okay, das Bündnis gegen Atomkraft Leipzig, wer macht da alles mit?
In dem Bündnis gegen Atomkraft Leipzig, das ist ein loser Zusammenschluss von verschiedenen Gruppierungen. Beteiligt sind unter anderem der BUND, der Naturschutzbund, der Ökolöwe, ATTAC ist dabei und von den Parteien sind die Grünen, die SPD und die Linken und es ist ein loser Zusammenschluss, sind auch zum Teil Einzelpersonen dabei, die sich dort engagieren und inzwischen seit einem Jahr regelmäßig treffen, um die ganzen Aktionen vorzubereiten.
Und ruft ihr da jetzt auch auf, nach Greifswald zu fahren, zufällig oder nicht?
Wir rufen auch auf, nach Greifswald zu fahren. Wir hatten erst überlegt, ob wir so wie in der Vergangenheit bei Gorleben und Berlin versuchen, Busse abzudecken, das aber aus Kostengründen nicht zu machen. Und deswegen wird es so sein, dass wir uns 5.50 Uhr in Leipzig am Hauptbahnhof treffen am Samstag und dann mit einer Verbindung, also mit dem Zug und Wochenendticket nach Greifswald fahren und uns dann im Greifswald an den Demonstrationen zu beteiligen.
Strahlentanz am Zwischenlager, was ja jetzt gerade stattfindet auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzig. Kannst du noch mal genau ein paar Eindrücke erzählen, was man jetzt im Radio nicht so hört? Man hört ja nur, oder man hatte vor uns diese Samba-Gruppe gehört.
Ja.
Wie kann man sich das optisch vorstellen?
Also man kann sich das so optisch vorstellen. Wie gesagt, es gibt halt das Karree mit den Fässern drin. Davor stand die Samba-Gruppe, die heute leider nicht ganz komplett war. Also es waren insgesamt 7 Leute da, die durchgängig halt Musik gemacht haben, getrommelt haben. Dann gibt es da so einen Weg vorbei, da standen unsere Aktivisten und haben halt die Zettel und die Werbung für die Demonstration jetzt am Wochenende und nächste Woche in Halle verteilt. Das waren eine ganze Reihe von Leuten da, die das sehr positiv aufgenommen haben, die das zum ersten Mal auch mitgekriegt haben, dass da ein Zwischenlager steht, die auch zum Teil nachgefragt haben, die interessiert die Zettel mitgenommen haben. Also wir sind eigentlich mit der Aktion heute sehr zufrieden.
Okay, dann bedanke ich mich bei Jürgen Kassig vom Bündnis gegen Atomkraft Leipzig von der Aktion heute in der Leipziger Innenstadt, aufgezeichnet 5:30. Dankeschön.
Ja, bitteschön. Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Dienstag zu einer neuen Ausgabe von ZIPFM.